Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich habe es schon gelesen, vielleicht vorne an der Präsentation. Seit letzten Sonntag steigen wir ein oder sind eigentlich schon drin in einer neuen Predigtreihe. Es geht um die kleinen Propheten. Kleinen Propheten, 12 kleine Propheten. Das Buch heißt in der Regel nach dem Namen des jeweiligen Propheten. Und heute geht es um den ersten. Gustavo hat ja so einen Einstiegspredigt letzte Woche gehalten, hat er den Elia dran gehabt. Und jetzt geht es um den ersten, der da auch ein eigenes Buch verfasst hat. Sein Name lautet Amos. Eine spannende Reihe, diese kleine Predigt, kleine Propheten, aber auch herausfordernd. Also für mich hat es wirklich, hat mich schon schwer getan, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dazu eine Predigt zu schreiben. Ist sehr herausfordernd, auch die Parallele herzustellen zum Leben, aber ich hoffe, es ist halbwegs gelungen dann. Aber dem Amos auf jeden Fall wird eine Sache sehr, sehr deutlich, weshalb eigentlich die kleinen Propheten überhaupt gibt und was für eine Rolle, für Aufgabe die inne hatten. Und wer dann immer auch so diesen Heilsgeschicht, ich bin ja einer, der immer dieses Heilsgeschichtliche gerne ein wenig so reinbringt, und dann so die Bibel, so die Anfänge liest, der merkt ein bisschen in den ersten Viertel fast der Bibel, da ist irgendwie von Propheten keine Spur zu finden. Da siehst du nichts. Da geht es um Mose, da geht es um, wird vielleicht auch als Prophet bezeichnet, aber diese kleinen Propheten haben schon nochmal einen anderen Schwerpunkt. Aber da geht es um Josua, da kommen die Richter und dann auf einmal kommt die Königsgeschichte. Die beginnt mit David, mit Salomo, und auf einmal tauchen diese Namen auf, die klassischen kleinen Propheten sind. Und man fragt sich natürlich, ja, warum, was haben die für Bedeutung, was für Funktion? Und ich würde sagen, das ist mal wieder ein neuer Versuch Gottes, seinen großen Traum zu verwirklichen. Ein neuer Versuch Gottes, seinen großen Traum zu verwirklichen. Und ich will mal an diesem Wort Traum ein bisschen stehen bleiben in der deutschen Sprache. Je nachdem, wie man das Wort betont, kommen wir andere Nuancen raus. Ich hoffe, ihr geht jetzt nachher nach Hause und dann gibt es ein tolles Mittagessen oder geht wo irgendwo was essen. Und wenn dann dein Teller leer ist und dann da so ganz erfüllt da sitzt und dann sagst du, oh, das war ein Traum, das Essen, so ein ganz, oh, kennt ihr, oder? Wo man so dahin schmilzt, das war der Wahnsinn. So was ganz Positives beschreibt, das meine ich eigentlich mit diesem Traum. Gehen uns ja oft auch so, und manchmal muss man das auch, dass man gedanklich so versinkt, dann so ins Träumen hineinkommt, den Wünschen, den Vorstellungen freien Lauf gibt, dann hat man so ein Traumhaus vielleicht im Kopf, an das man denkt. Oder gestern waren wir auf einer Hochzeit und ich glaube, jeder, der heiratet, der hat auch so eine Vorstellung von seiner Traumhochzeit und ist dann in der Regel auch für das Ehepaar so. Und natürlich die Werbung, die war nicht dumm, die merkt, so ticken wir Menschen und deswegen macht die es auch so. Bei uns kriegen sie die Finanzierung für ihr Traumhaus oder wir helfen ihnen bei ihrer Traumhochzeit oder wir bringen sie in den Traumurlaub. Also dieser Gedanke wird dann aufgegriffen. Aber die Realität ist dann doch oft eine andere. Manchmal schnippt einem so vor die Augen, ne? Was träumst du denn schon wieder? So, dass man wieder aufwachen soll, dass man in der Realität ankommt. Und so habe ich auch den Eindruck, geht es Gott mit uns Menschen ein Stück weit. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich so die Bibel auch manchmal so in dem Aspekt versuche zu erfassen, wie Gott sich eigentlich die Welt und seine ganzen Vorstellungen erträumt, dann kommt es an vielen Stellen deutlich raus, gibt es so einen Einblick, wie er den Menschen geschaffen hat. Und nochmal diese erste Stelle, ich glaube, viele haben sie im Kopf, diese erste Zeit in der Bibel, als die Beziehung zwischen Adam und Eva und ihm so ungetrübt war. Das heißt, es war Abend und Adam und Eva und die hörten die Stimme Gottes und er wandelte und er ging in dem Garten umher. War einfach bei den beiden dabei. Erlebbare Gemeinschaft hat er gehabt. Und dann kommt ja diese Sache mit dem Sündenfall. Und dann schickt Gott die beiden aus dem Garten Eden und macht da zu. Da stellt er so ein Cherubim vorne hin, dass da keiner mehr reinkommt. Und es liest sich sehr drastisch, sehr nüchtern, wie das geschildert wird, dass er die jetzt einfach rausschickt. Da lesen wir nichts von Gefühlen, die Gott vielleicht da gehabt hat, weil es aber nicht geschildert ist. Aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass Gott die da rausschickt, aber gleichzeitig bricht es ihm das Herz, weil er merkt, da ist was kaputt und diese Sehnsucht nach dem Menschen, das ist was, was sich so durchzieht durch die Bibel. Von vorne bis hinten immer wieder und zum Schluss genauso wieder dieses wie am Anfang sein. In der Offenbarung lesen wir, Gott wünscht sich mit den Menschen in dieses ewige Leben und das beschreibt er wie Campingurlaub. Also die Camper unter uns, die können es gut verstehen. Da heißt, dass Gott wohnt wie in einem Zelt bei den Menschen. Wenn du zeltest, da ist ja nicht mehr so viel Privatsphäre und so weiter möglich. Ja, Zelt ist Zelt, da liegt man nebeneinander. Und das ist so, wo er es wieder drauf hingehen soll, auf diese Trennung, dass sie weg ist. Und dann geht Gott die Realisierung an. Und auf ganz unterschiedlichen Weisen hat er es bis zu der Königezeit eigentlich probiert. Und irgendwie war dieser Traum nur ab und zu Realität. Und ganz oft keiner. Und jetzt sind wir angekommen, meine ich, in die Zeit der kleinen Propheten bei dem Propheten Amos. Und ich will euch ein bisschen hineinnehmen, ich denke, ich will es heute nochmal machen, damit wir auch für die nächsten Gottesdienste einfach nochmal diese Zeitspanne, in der wir dann auch drin bleiben, wenn wir sehen, und zwar Israel. Ganz einfache Geschichte. Das ist so der Landstreifen von Israel. Links ist das große, das Mittelmeer. Rechts kommt die Wüste. Und das ist Israel zur Zeit von König David und König Salomo. Und ich finde, heute kann man sich gut vorstellen, was für Lebensgefühl damals war. Das ist so, als würdest du in Mazedonien heute wohnen, wo die Balkanroute verläuft, was die Flüchtlinge betrifft. Balkanroute, da wollen alle durch. Jeder, der da irgendwie wohnt, kriegt da was davon ab, mit. Und so kann man sich das genauso vorstellen. Unten waren die Ägypter, oben waren die anderen Länder, da war die Wüste, die ist relativ breit. Also wenn die praktisch von Babylon da irgendwie nach Ägypten wollten, dann mussten die immer durch Israel durch und umgekehrt. Die von unten Ägypten nach oben wollten, die musste auch immer durch. Und deswegen ist es da nicht so spannend zu leben. Man hatte immer mit Auseinandersetzungen zu kämpfen. Und zwei große Könige, man sieht hier die Grenzen, das Rote, das Lilane war König David. Das war Israel in seiner Zeit, wie er es befestigt hatte und war stark und war dann doch hat sich etabliert. Und dann König Salomo, das Gelbe, hat er noch weiter ausgebaut, das Ganze noch ein bisschen vergrößert und war auch mal eine Zeit lang Ruhe sozusagen. Und die haben da gelebt. Und diese beiden Könige, beim David heißt es, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es war ein König, der das Volk geführt hat und geleitet hat, dass ein Stück weit dieser Traum Gottes, diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit den Menschen heute und hier schon zu haben, dass die ein Stück weit Realität war, greifbar, erlebbar, wirklich da war. Und es wird uns geschildert in der Bibel, wir können das nachlesen. Und irgendwie so eine, auch für Gott, glaube ich, eine ganz besondere Zeit. Und dann stirbt aber der König Salomo und dann die Nachfolgezeit. Und ab hier seht ihr, da kommen jetzt ganz stark rein in die Zeit der kleinen Propheten. Das mit der Nachfolge von dem Salomo, dass einer das ganze Ding übernommen hat, hat nicht funktioniert. Es waren dann am Ende zwei. Und zwar das Nordreich, das ist das Blaue oben, das ist Israel unter König Jerobeam, dem Ersten, und das Südreich, das war dann eine Reichsteilung, wie in Deutschland, ne? Ost und West, wo eine Mauer war, das war dann der Süden, Juda, das Rote sozusagen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du da lebst, und dann ist es getrennt und es ist irgendwie komisch, und natürlich haben dann die Leute, sind immer wieder vom Norden her runter nach Jerusalem gepilgert, so da in die Ecke her, in das Südreich, weil da war der Tempel. Und der Tempel war damals so ein wichtiger Punkt, um diesen Glauben von Israel lebendig zu halten und diesen Traum Gottes zu realisieren. Aber die im Nordreich haben gemerkt, das wollen wir nicht. Wir wollen immer, dass sie da hingehen. Und da gab es die zwei alte religiös überlieferten Zentren, Bethel und Dan. Und dann ließ dieser König Jerobeam sozusagen Alternativtempel bauen zu Jerusalem, so Altäre errichten. Und dann hat er so Stierbilder, so große Stierbilder da schnitzen lassen, wie man es vielleicht aus der Mose-Geschichte von Ägypten kennen. Und die wurden dort aufgestellt und hat gesagt, hat ausrufen lassen, siehe Israel, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Da sollt ihr jetzt hingehen. Und da gab es dann Priester, die an diesen zwei Orten waren. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was es für die blaue Ecke bedeutet hat. Der Fokus auf Gott war weg. Der Fokus war auf diese zwei Stierbilder gerichtet. Es wäre so, wenn wir jetzt hier so ein Stierbild hätten oder das Kreuz austauschen und ein Stierbild hinhängen und sagen, das ist unser Gott. An dem glauben, an dem orientieren wir uns, der soll uns führen. Und somit wurde hier eigentlich der Anfang vom Ende gelegt. Und wie war das Lebensgefühl zu der Zeit? Wie kann man sich eigentlich hineinversetzen, was damals dann unter Amos los war? Man muss dann diese Prophetenbücher auch anfangen zu lesen. Und dann jetzt die große Herausforderung von der damaligen Zeit, eine Verbindung zu heute herzustellen. Das ist so überhaupt die spannende Sache, wenn man es liest für sich, aber für mich auch in dieser ganzen Predigtvorbereitung. Altes Testament, Jesus war nicht da, dann eine total andere Zeit und ich habe lange nachgedacht, aber ich bin in der Überzeugung, dass wir wahrscheinlich in Deutschland, in vielen Orten nicht auf der Welt, aber in Deutschland sehr gut nachvollziehen können, wie das Lebensgefühl von Amos war. Wie das Lebensgefühl war, dort zu leben und zu sein. Und viele der kleinen Propheten und wie es denen ging, das kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen. Damit ich aber jetzt Gottes Traum wieder ursprünglich hatte, diese Gemeinschaft mit den Menschen wieder realisiert, beruft er jetzt diese kleinen Propheten. Größere Propheten, Jesaja hat man vorhin mal bei dem Lehrtext gehört. Und die Propheten sind Gottes Sprachrohr, so kann man die eigentlich ganz einfach beschreiben. Sind Gottes Sprachrohr, das heißt, die hören etwas von Gott und geben es einfach weiter. Und deswegen, wenn ihr auch dann das mal nachlest, also ich empfehle euch, den Amos nachzulesen, in eurer Bibel, findet man. Und dann macht mal, also macht das mal, was ich gemacht habe, und zwar einfach mit der irgendeiner Farbe anzustreichen und anzumalen, welche wörtliche Rede von Gott da drin zu finden ist. Und welche Wörter so Erzählsachen sind oder von Amos. Und da werdet ihr merken, fast das ganze Prophetenbuch kannst du anmalen. Ich habe schon gar nicht mal ausgemalt, weil es so viel ist. Fast das ganze Prophetenbuch kannst du farbig markieren, weil der Amos nur das weitergibt, was er hört. Er hört von Gott Sachen, die er in die konkrete Situation hineinspricht. Und in den Worten, wenn du dann liest, da wirst du merken, hier zählt Gott irgendwie Missstände auf. Irgendwie läuft es da nicht so rund in Israel. Und beschreibt damit die Realität und macht deutlich jetzt, wie eigentlich Gottes Traum war. Wie der ursprünglich ist und am Schluss ist, wo die Realität in Israel, in dem Nordreich, zu finden ist. Anhand einer Beschreibung, ich will nur eine Situation mal rausnehmen, da kann man uns mal hineinversetzen, wie es sich angefühlt hat, in diesem Nordreich, in dem Israel damals zu leben. Die Gesellschaft, also es war Geld da, es war eine Zeit, wo es gerade politisch ruhig war, da konnte sich die Wirtschaft wieder stabilisieren und stärken. Es war viel Geld da. Und hat aber auch dazu geführt, dass die Gesellschaft so auseinandergedriftet ist. Es gibt einen, die reich sind und reicher sind und die Armen, die sind noch ärmer geworden. Wisst ihr, wenn einer damals reich war, da musste irgendjemand den Preis für bezahlen. Und dann sieht es Gott schon lange und es fuchst ihn so, dass er da jetzt was machen muss. Und dann lese ich mal diesen Textabschnitt vor aus Amos 5, Vers 11. Wo Gott sagt, hey, ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreideabgaben noch von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein von den herrlichen Weinbergen trinken, die ihr gepflanzt habt. Denn ich kenne die große Zahl eurer Sünden und Verbrechen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Darum schweigt, wer klug ist. denn es sind schlechte Zeiten. Ein kleiner Ausschnitt nur, was damals los war. Die Armen wurden unterdrückt und als Sklaven verkauft. Die Reichen hatten Luxus, sehr viel Luxus. Es gab beste Weingärten und Weine, teuerste Öle, Kosmetik. Kosmetik damals, wisst ihr, das ist nicht so wie heute, dass es industriell gefertigt wird. Kosmetik heißt mühsam extrahieren und so weiter, dass man das hatte. Feinste Nahrung. Und dann verwöhnte, wohlgenährte Frauen, schreibt ein Ausleger, stachelten ihre Männer zu immer neuen Ungerechtigkeiten auf und führten ein liederliches Leben. Und dann die Traditionsstätten Bethel und Gilgal standen in hohem Ansehen, aber da war kein Gott mehr. Die haben irgendwas Gottesdienstmäßiges gefeiert, aber da gab es diese Stierkälber, die Priesterschaft dazu. Und eigentlich war es Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe für ein Gottes auserwählte Volk, was da gelaufen ist. Und es ist irgendwie gar nicht leicht, das zu erfassen. Du kannst ja immer nur die Dinge lesen und dir ein bisschen eine Vorstellung machen, dich ein bisschen hineindenken. Aber dieses Lebensgefühl, diese Wirklichkeit, die war noch viel, viel krasser. Und die Lücke zwischen Gottes Wirklichkeit und Traum, ganz groß, ganz groß. Und ich würde sagen, hey, wenn wir eigentlich verstehen, wie es zur Zeit Amos war, dann heute in Deutschland. Dann heute in Europa, in Teilen Europas und in Deutschland. Die Lücke auch bei uns zwischen Gottes Traum und Realität ist wirklich ganz, ganz groß. Im Großraum Stuttgart leben 2,7 Millionen Menschen. Und ich habe da immer wieder rum überlegt, wie ist es mit der Zahl der Christen hier oben in Stuttgart? Man redet ja schon noch davon, dass in Deutschland hier da ein bisschen frömmer ist. Ich würde sagen, es gibt Christen hier, ja. Es gibt hier Christen im Großraum Stuttgart. Aber ich glaube, es sind nicht sehr viele. Es sind nicht wirklich sehr, sehr viele. Wenige sind es. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, so als Christ, ob du dich manchmal auch so komisch fühlst oder irgendwie exotisch fühlst, manchmal unwohl fühlst in deinem Umfeld, in dem du dich bewegst. Aber es gibt noch welche, es gibt Christen, auch bei Amos gab es noch eine ganz kleine Gruppe. Eine kleine Gruppe wird beschrieben, ein paar wenigen, die Gottes Wort ernst genommen hatten. Eine kleine Gruppe, und wie fühlst du dich da? Du fühlst dich und bist es eine kleine Minderheit, und manchmal exotisch und manchmal das Gefühl, ich werde immer noch exotischer. Irgendwie, ich kapiere es nicht, aber die Dinge bröckeln immer weg und ich habe das Gefühl, wir werden noch säkularer. Die Tage, habe ich mal reingehört, war in SWR 1 Margot Käßmann. Sagt euch vielleicht was. Es ist schon eine Frau, die in der Hannoverschen Landeskirche in vielem noch gute Ansätze hat und schon noch so eine Identifikationsfigur war zu vielem. Und wir dachten, viele Christen, da könnte noch mal was von ausgehen. Jetzt war sie bei SWR 1 Leute im Interview und dann hat sie so verschiedene Fragen gestellt. Und dann war auch mal so das Thema, ja, wie sieht es eigentlich, dass der Mensch so böse ist oder schuldig ist, so von Geburt an. Da war ich ja, musste ich auch noch mal genauer hinhören und dann sagt sie also, die Grundposition Gottes, dass der Mensch böse ist von Grund auf, das ist eigentlich für sie nicht denkbar. Viele ist für sie nicht denkbar und hat sie von ihren Säuglingen erzählt und so. Und das ist nicht nur die Konsequenz, wenn du das aufgibst, dann gibst du ja auch auf, dass Jesus sterben musste. Ich meine, wenn keiner schuldig ist, dann irgendwie ist ja nicht naheliegend, dann fragst du dich, weshalb auch Jesus. Und meiner Meinung nach geht es gerade immer weiter, dass wir immer säkularer werden und immer säkularer werden in unserem Land. Ich glaube, gestern Abend in Böblingen, vermutlich waren gestern mehr Leute betrunken, als heute in unserer Umgebung in einem Gottesdienst drin sitzen. Meine Vermutung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man fühlt sich manchmal als Christ schon an vielen Stellen exotisch, vielleicht so ausgedrückt. Im Vergleich im Gegenüber, was Leuten wichtig setzen, was sie Prioritäten setzen, über was man in der Mittagspause redet, was manchmal so abläuft. So geht es mir zumindest. Da fühle ich mich manchmal irgendwie nicht so richtig am Platz. irgendwie nicht so wohl, irgendwie, weiß nicht, weit weg habe ich das Gefühl von Gottes Ideen, Menschen um mich herum. Und das macht ja auch was mit dir. Das ist ja nicht nur einfach so gleichgültig, das ist ja was, da kommt ja auch ein Schmerz irgendwie auf. Ein Mann, was ist eigentlich hier los? Und so müssen wir uns ein bisschen die Zeit vorstellen und fühlen, glaube ich, und noch viel krasser eigentlich bei Amos. Bei Amos, die Leute waren weg von Gott, bei ihm speziell, in diesem Propheten. Und dann lässt Gott aber die Leute wieder nicht. Das ist ganz komisch, ich verstehe es nicht, aber ich beobachte und ich bin dankbar in der Bibel an so vielen Stellen, er lässt nicht locker. Er lässt die nicht los, die Menschen. Und dann beruft er Propheten. Mein zweiter Punkt, Gott jetzt beruft Propheten. Und diese Berufung will ich mir noch ein bisschen genauer anschauen, weil es ja einfach so passiert. Also wir haben eine stabile politische Zeit, es war ruhig, so von außen würde man denken, eigentlich ganz angenehm. Die politischen Angreifer im Süden und im Norden waren stark mit sich selber beschäftigt und dann konnte das Land selber, Israel, also diese blaue Phase, wo ich gezeigt hatte, die konnten stark ihre Wirtschaft wieder aufbauen und etablieren. Die hat gebrummt, der Handel mit den umliegenden Völkern hat floriert, Geschäfte wurde gemacht, es wurde gebaut, Luxus war da, vor allem auch in der Stadt. Und da gab es diesen Viehhirten von Tekoa, so einen kleinen Schafzüchter namens Amos. Ich zeige euch nochmal die Gegend. Tekoa ist unten da am Roten Meer, also da ist das Tote Meer. Im Südreich war der, hatte da seine Viehherde, die er irgendwie bewirtschaftet hat. Und neben seiner Schafzucht war er noch so ein Hobbygärtner, hatte Maulbeerfeigen gezüchtet, die dann direkt am Toten Meer gedeihen. Und so müssen wir uns den Amos vorstellen, wie so ein schaffigen Schwab. Ein schaffigen Schwaben, unternehmungsfreudig gewesen, hat vielleicht um seine Existenz kämpfen müssen, der hatte einfach was auf dem Kasten. So würde ich das interpretieren in der Bibel. Gehört sicherlich auch nicht zu den kleinen Leuten, zu den Armen, den Sozialschwachen, die so gegen die Habgier der Reichen begehren, war so vielleicht so gute Mittelschicht so damals in Juda im Südreich. Vielleicht, man könnte sich gut hier drin, glaube ich, wohlfühlen, würde ich denken, der Amos. Und da hat er so sein Ding gemacht, seine Arbeit verrichtet, seine Viehherde da geweidet, bis auf diesen einen Moment. Dieser eine Augenblick. Dann heißt es in der Bibel, aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg, also hinter seinen Ziegen oder was er da hatte, und der Herr sprach zu mir, geh hin, weissage meinem Volk Israel. Geh hin, da meinte das Blaue, also Israel im Nordreich, geh du nach Israel hoch, nach Norden, und weissage, sag meine Botschaft den Leuten von Israel. Das ist ganz schlicht und weg die Berufung. Er muss reden, er soll da hingehen, er ist beauftragt, ob er will oder nicht. Und wenn du jetzt mal so in die Bibel hineinschaust, und wer vielleicht in der Bibel auch ein bisschen zu Hause ist, und mal so vor seinem Kopf so ein bisschen die Bibel Revue passieren lässt, dann lässt sich irgendwie das durch die ganze Bibel hindurch beobachten, dass Gott immer wieder einzelne Menschen anruft und beruft und beauftragt. Also dass er nicht selber in dieser großen Runde redet, sondern dass er immer eher derjenige ist, der auf Menschen direkt zugeht und Menschen einfach beruft und beauftragt sozusagen. Er packt und sagt zu ihnen, ich will was von dir. Ich, Gott, will was von dir. Und durch dieses Anrufen wird ein Mensch eigentlich zu einem Propheten. Der wird zu einem Propheten. Und da muss er reden, darf seinen Mund sich nicht verbieten lassen, selbst wenn man ihm Redeverbot erteilt. Das ist nämlich auch ganz oft zu beobachten, dass man immer wieder versucht hat, den kleinen Propheten oder allgemein den Propheten dann den Mund zuzumachen. Und sagt, hallo, wir wollen das nicht hören, was du sagst, weil du die Wahrheit sagst, weil du was Göttliches irgendwie weitergibst, wir wollen das nicht hören. Und so macht er sich auf, geht hoch in das Nordreich der Amos mit seinem Auftrag Und dann fängt er an, Gottes Sachen zu reden, was wir alles, diese ganzen Reden, diese ganzen Missstände, die Gott so auffallen, was da läuft in Israel, was mit seinem Traum so weit auseinanderklafft, fängt er an zu reden und zu reden und zu reden. Und dann ist dann Amazia, so ein Priester von Bethel, einem dieser Götzenzentren, und er sagt, hey, stopp, dem ist mit dem Mund stopfen. Muss aufhören, der Amos muss aufhören, das kann man nicht mehr hören, Leute. Hetzt den König auf gegen Amos, erteilt ihm ein Redeverbot, tut dann so Sachen behaupten, ne, der Amos, der betreibt eine Verschwörung, das Land kann seine Worte ja nicht ertragen. Nur die kleine Gruppe, die noch an Gott dran war, für die war es, glaube ich, so Musik in ihren Ohren, was der Amos gesagt hat. Aber für einen Großteil war es nur Provokation und Frustworte. Und diese Muster können wir dann auch bei den anderen Propheten in den nächsten Wochen manchmal beobachten. Wir bekommen Widerstand und die Leute wollen ihre Botschaft oft nicht hören. Aber die Propheten können nicht anders. Ganz nicht anders. Du bist berufen von Gott, sie sind von Gott angerufen und reden in seinem Auftrag und in seiner Vollmacht. Das ist für mich auch so erstaunlich. Die reden, paar Sätze, paar Missstände würden irgendwie aufgeführt. Die machen was mit den Leuten. Lässt die Leute nicht los. Da steckt der Heilige Geist dahinter mit einer Kraft, der Gott selber dahinter, der lässt da nicht los. Und jetzt die große Frage, was machen wir damit? Mit all dem, was damals war und was ist die Verbindung zu uns? Da habe ich wirklich lange gerungen und habe gemerkt, da kommt auch nicht groß was Neues. Da muss ich eigentlich mal wieder was sagen, was ich, glaube ich, mindestens einmal schon mal gepredigt habe. Und deswegen, glaube ich, läuft es für mich in diese Berufungsgeschichte nur auf diesen einen Punkt hin, dass wir eigentlich auch nichts anderes sind heute als Gottes Propheten. Wir sind, glaube ich, nichts anderes als Gottes Propheten. Wenn der Mensch zum Glauben kommt, das ist der Anfang. Ne? Der Amos wurde berufen, indem Gott ihn direkt anspricht. Und dann überlegen mal, wie bist du zum Glauben gekommen oder wie funktioniert es heute, dass Menschen zum Glauben kommen? Dann ist es in der Regel nicht über den Weg, dass jemand intellektuell überredet wird. Dass da einer eine Auflistung macht von Argumenten, die sich parallel hinstellt und irgendwann sagt, habe ich dich jetzt intellektuell überzeugt, dass du jetzt Christ wirst? Das funktioniert in der Regel nicht. Kenne ich nicht, hat auch keine Nachhaltigkeit. Sondern damit Menschen zum Glauben kommen, da muss ihnen der lebendige Gott begegnen. Da muss der Heilige Geist einen Menschen ansprechen, der kommt irgendwie auf uns zu, der spricht irgendwie in unser Leben hinein, auf ganz unterschiedlichen Situationen, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und dann weiß ich, jetzt hat Gott irgendwie mich berufen, mit den Amos berufen. Da ist mir Gott begegnet, da bin ich Kind Gottes geworden. Und dann irgendwie lebe ich ja nicht nur davon, dass ich jetzt meine Zeit irgendwie friste, bis ich mal dann auch dieses ewige Leben bekomme, sondern da bleibt jetzt diese Zeit dazwischen drin. Diese Zeit. Und da stellt mich Gott jetzt hinein in meine säkulare Welt, in meine 2,7 Millionen Menschen, Großraum Stuttgart, da drin lebe ich. Alltäglich, jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich mein Haus verlasse, wenn ich die Gemeinde verlasse, dann bewege ich mich in dieser Welt, die um mich herum hier stattfindet, in der ich drin stecke. Und dann ist die Frage, was bin ich da? Was bin ich da? Bin ich nicht auch so ein Prophet wie der Amos, ob ich sein will oder nicht? Wenn ich vielleicht mit Gott diskutiere und sage, ich will es eigentlich nicht, sag Gott, hey, du kannst so machen, dass du es nicht willst. Du kannst es schon sagen, aber das wird nicht so sein. Und durch die ganze Bibel hindurch ist es irgendwie so ein Grundprinzip, dass Gott die ganze Zeit auf Menschen setzt, die Traumhelfer Gottes werden. Die helfen, dass sein Traum irgendwie zu einer Erfüllung kommt. Und jeden Menschen, der sich von Gott anrufen lässt und ihn in Beziehung kommt, wird einerseits Gottes Traum erfüllt und gleichzeitig wirst du wieder zum Traumhelfer Gottes. Mit jedem Menschen, der umkehrt, wird ein neuer Prophet in dieser Rolle, in der Art, wie die aufgetreten sind, eigentlich geboren. Und die Botschaft der Propheten ist nicht Gesetz oder Moral zu verkündigen, wisst ihr? Und die Welt ein bisschen besser machen, das kann man ja so lesen. Und manche interpretieren den Amos als einen Sozialverbesserer, der da hier Missstände aufgedeckt hat und hier nur was besser machen wollte. Propheten hatten eigentlich immer nur eine Aufgabe, die Dinge aufzudecken, anzusprechen, beim Namen zu nennen, aber immer mit diesem Ziel, sie in die Gottesbeziehung hineinzuführen, zu Gott zurückzuführen. Das macht doch nur den Unterschied. Ein Mensch ändert nur dann sein Leben und seine Gewohnheiten, wenn er anfängt, mit diesem Gott zu leben, wenn ich mit dem Beziehung baue. Ansonsten irgendwie drückt mir einer Regeln auf und Verpflichtungen, auf die ich keine Lust habe, die ich selber nicht bin, weil ich als Mensch, ich möchte halt abends mich einfach betrinken vielleicht. Und wenn mir das nicht irgendeiner klar macht und es von innen rauskommt, dass es vielleicht nicht so das ist, was dich erfüllt, dann erst ändert sich auch hier nochmal gewaltig was. Und dann eine dritte Sache, was sich auch nochmal zeigt, diese Parallele, finde ich, dass wir uns eigentlich auch wie Propheten zu sehen haben, dass Propheten auch Widerstände bekommen. Und dass sich Propheten nicht wirklich wohlfühlen. Ihr müsst mal die großen Propheten lesen, müsst ihr mal den Hesekiel lesen. Ihr müsst mal den Jeremia lesen, das waren die großen Propheten, die dicke Bücher geschrieben haben. Und vor dem Jeremia gibt es ein Buch, das heißt die Klagelieder des Jeremia. Und das ist wirklich so, das sind Schriften, wo er sein Inneres nach außen wendet sozusagen. Und klagt und seinen Frust loswerdet über ein Leben in seinem Umfeld, in der Realität, die ihm begegnet und wie er darunter leidet. Und ich muss sagen, das ist auch so. Als Christ, als Prophet Gottes, muss ich sagen, gibt es für mich einen Unterschied. Wenn ich heute mit euch zusammen bin und Gottesdienst feiere, wenn ich mich mit euch treffe, dann ist es ein Prophetentreffen und ein Wohlfühltreffen. Dann ist es wirklich was, das sind Leute, die treffe ich gerne. Und da fühle ich mich irgendwie wohl. Wieso? Hier sind laute Leute, die den Heiligen Geist haben, die mit Gott leben, die ähnliche Sachen sehen und ihr Leben ausrichten. Das ist ganz hoher Wohlfühlfaktor auch. Aber wenn ich dann wieder gehe, wenn ich morgen in deine Arbeit gehst, in deine Kollegen gehst, vielleicht schon so ein Hals, wenn du denkst. Weil du merkst, okay, um was geht's da? Da geht's da vielleicht darum, wer hat in der Disco am meisten Mädels abgeschleppt am Wochenende und was lief da? Zum Beispiel. Oder die einen erzählen die Geschichte. Oder der eine, die tun nur von all ihren Urlauben berichten und von ihrem Geld protzen und vieles mehr. Da bist du manchmal drin und fühlst dich wie ein Fremdkörper. Aber das ist dein Auftrag, das ist unsere Berufung, da drin zu stehen. Und da fordert uns Gott irgendwie raus, da zu sein. Und ich glaube, wir machen den Unterschied. Wir reden heute davon gerne, und so bezeichnen wir uns gerne, dass wir einen Unterschied machen. Dass wir einen wahrnehmbaren Unterschied machen als Menschen. Und wenn der Amos wo war, dann war der anders. Der Amos hatte nicht die Leute abgezockt, der Amos hatte nicht seine kleinen Ziegen da, so eine kranke Ziege verkauft oder die aufgefüttert, bis sie schier geplatzt ist. Und wenn sie dann auf der Waage stand, war sie 10 Kilo schwerer, sage ich mal, als sonst, weil er die Leute ausgetrickst hat und so weiter. Da war Ehrlichkeit dahinter. Das verändert was. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn ich ein Berufener bin, dann bin ich da automatisch da. Aber jetzt kommt noch die große Herausforderung, wo geht es irgendwo? Ja, jetzt geht wieder was. Okay. Die große Herausforderung, und die kann ich auch nicht jetzt klären, aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes Gesprächsthema, vielleicht auch im Nachhinein. Ich habe da Situationen, und vielleicht geht es euch ähnlich, in denen du drinsteckst, wie so ein Prophet, und dich nicht so sonderlich wohlfühlst vielleicht, aber du weißt, Gott hat mich dahingestellt. Und jetzt ist die Frage, wie verhalte ich mich da? Was spreche ich da mal Dinge an, die aus Gottes Sicht vielleicht falsch sind. Vielleicht bringe ich da was in Bewegung. Wisst ihr, man muss sich ja da auch mal trauen, man muss Dinge auch mal ansprechen, man muss konkret werden, man muss sein Gottes Ideen mal in eine Umgebung, in ein Gespräch hineinbringen. Und das ist schwer. Das ist gar nicht leicht. Da denke ich manchmal, bei Amos war es einfacher, wenn Gott es so ihm direkt gesagt hat, er hat es gehört und hat es einfach nur weitergegeben. Und jetzt fordert uns noch Gott noch eins mehr hinaus, nämlich selber die Bibel zu verstehen, Gottes Ideen zu verstehen und jetzt in meine Umgebung, in meine Situation, die ich drumherum habe, im Menschen, jetzt Gottes Hoffnung, Gottes Liebe, aber auch mal vielleicht Korrektur hineinzusprechen. Und das auf eine Weise zu tun, dass Menschen nicht dicht machen, dass Menschen nicht ablehnen, sondern dass Menschen ins Nachdenken kommen und dass die Menschen merken, ich habe einen Gott, der hinter mir steht, der mich beauftragt, der mich zu so einem Propheten gemacht hat. Und wie man uns bezeichnet als Missionare, aber ich glaube auch als Propheten in diese Welt hinauszugehen, das ist irgendwie unser Auftrag. Und deswegen diese kleinen Prophetenbücher, wenn man sie liest und man fragt sich, was haben die mit uns heute zu tun, auch die anderen, wenn ihr vielleicht den Amos auch mal für euch lest, identifiziert euch mal selber mit dieser Prophetenrolle, als wärst du genau der Amos, als wärst du der Hosea, als wärst du der Joel, der Obadja und Gott hat dich beauftragt, in eine Welt hineinzugehen und seine Ideen dort weiterzugeben. Und die Art und Weise, wie die damals geschieht, ist vielleicht ein bisschen anders wie heute, aber das ist eigentlich die Kernbotschaft der Prophetenbücher. So zu Amos, heute der erste kleine, lest ihn nach, super interessant, nochmal zum Lesen. Und ihm halt Schluss, sag Amen. Und wird gerne noch beten, und wer kann, soll dazu aufstehen. Großer Gott, wir haben die ganze Bibel, die du uns gibst, das Alte Testament, das Neue Testament. Und immer wieder sehen wir deine Geschichte mit den Menschen, deine Heilsgeschichte, dein Weg, den du gegangen bist. Und immer wieder beobachten wir es, dass du Menschen berufst, deine Vorstellungen, deine Träume, deine Gedanken über Menschen auszusprechen und ihr Leben und ihre Situation, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass wir diese kleinen Propheten so miterleben dürfen und dass sie ein Stück weit auch ein Lebensgefühl vermitteln, wie es hoffentlich uns auch geht. Dass wir spüren, Jesus, so vieles, was in Deutschland, in Europa, an vielen Orten der Welt passiert, ist so weit, ganz weit weg von deinen Vorstellungen, von deinen Ideen. Dass Menschen an dich glauben, dass Menschen Beziehung zu dir haben, dass sie Menschen fragen, was willst du über mein Leben? Wie gibst du mein Leben Orientierung? Wie gestalte ich mein Leben? Wie funktioniert alles? Jesus, ich bitte dich, dass Deutschland da nochmal aufwacht. Dass viele Christen entdecken, dass sie eigentlich Propheten sind. Und dass du uns Mut gibst, den Mund aufzumachen und Weisheit gibst, richtige Dinge zu sagen, Jesus. Und dass auch manchmal unsere Gottesdienste, unsere Propheten treffen, Ermutigung sind, Jesus, wo wir uns selber helfen, wo wir uns stützen, wo wir beten miteinander, wo wir über Erlebtes reden können, wo wir über Herausforderungen reden. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir darum ringen und dass durch uns deine Botschaft ins Land geht und dein Traum sich erfüllt. Großer Gott, vielen Dank, dass du uns die geschickt hast, dass wir von dem Amos wissen und von den anderen. Und lass uns in den nächsten Wochen noch vieles von lernen, profitieren und vor allem dabei dir begegnen, Jesus. Amen.